Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Test. Hört man mich? Ja? Einmal nicken? Genau, einmal vom Handy hochgucken. Ja, hallo zusammen. Hier beim Karrieretag Buch und Mädchen. Wir haben heute bis 17 Uhr... Habe ich Mädchen gesagt? Nee. Medien. Ich bin Hesse, ich darf das... Nee. Wir haben heute bis 17 Uhr ein breites und hoffentlich abwechslungsreiches Programm, wo wir über Wege in die Buchbranche berichten wollen, vorstellen wollen. Wir wollen das auch ganz praxisnah machen und vor allem haben wir ganz viel Raum und Möglichkeiten für Fragen, die ihr hier loswerden könnt. Wir sagen hier oben alle du und wir werden euch auch gnadenlos heute duzen. So, mit wem sitzen wir denn hier oben? Also zu meiner Rechten Carmen Udina, Leiterin DTV Digital, und Anita Luttenberger bei Braumüller, Lektorin. Dann haben wir Michael Döschner hier links, genau, einmal winken von Holzbrink E-Publishing, ja, doch, nicht drüber gestolpert. Und Albrecht Mangler von Bilandia. Mein Name ist Kai Mühleck, Redakteur vom Börsenblatt. Ich habe die Freude und Ehre, das zu moderieren heute. Aber bevor wir jetzt hier zu uns kommen, ist mal eine Frage an euch da unten, nämlich wenn ihr morgens aufsteht, ich nehme an, einige benutzen das Handy, so als Weckerwehr, checkt denn als erstes mal dann irgendwie Facebook und was ist so passiert, vielleicht einmal aufzeigen. Genau, damit sind wir, oh ja, genau, hier oben mal Gegenprobe, gelegentlich zumindest. Nicht schlecht, das ist überraschend, ja, da müssen wir gleich mal ran. Unser Thema ist, wie viel digitales Know-how braucht die Buchbranche oder brauchen wir für die Buchbranche viel mehr. Und da gibt es ja so zwei Aspekte, über die man reden kann. Das eine sind digitale Produkte, wie sieht der digitale Markt aus. Das andere ist aber, wie digital ist unser Arbeitsalltag denn? Und wenn wir vielleicht einmal so hier rumfragen, wenn jeder von euch mal erzählt, wie digital geht es denn zu? Fangen wir vielleicht mal an bei DTV Digital. Wie digital ist das denn?
Hört ihr mich? Nein, ihr hört mich nicht. Ja, mach ich. Ja, das. Ah ja, jetzt. Perfekt. Ja, wie digital ist mein Arbeitsalltag? Ich lese digital. Ich checke meine Mails, natürlich auch digital, aber ich finde, das sind alles Sachen, die machen wir alle, mehr oder weniger. Also für mich ist das inzwischen wirklich Arbeitsalltag. Und das Thema, das ich hier sehe, ist eigentlich eher, also mit wie vielen digitalen Themen befasse ich mich am Tag? wie digital denke ich und nicht, was macht mein Arbeitsplatz jetzt im Grunde genommen noch aus. Also ich habe auch noch Papierstapel bei mir, ich drucke aus, ich mache meine Häkchen dahinter und ich zerreiße das Papier, wenn ich meine Arbeit beendet habe. Das heißt, in diesem, sagen wir mal, ganz konkreten Arbeitsalltag hat sich gar nicht so viel geändert. Was sich bei mir geändert hat, dass ich mich viel mehr jetzt inzwischen mit dem Thema Prozesse auseinandersetze, wie arbeiten die unterschiedlichen Abteilungen, wie arbeiten die Systeme miteinander. Das ist etwas, das mich früher überhaupt nicht interessiert hat. Da hatte ich ein Buch und ich habe dieses Buch verkauft. Also ich war ein ganz typischer Verkäufer, Key-Accounter mit ganz typischen Buchhandelskunden. Und was da so im Hintergrund passiert ist, wie dieses Buch entstanden ist, was da vielleicht noch für Metadaten hinterlegt worden sind, das sind alles so Sachen, mit denen habe ich mich überhaupt nicht befasst. Hat mich ehrlich gesagt auch nicht interessiert, weil ich da die Wichtigkeit noch nicht gesehen habe. Und das ist, glaube ich, jetzt im Augenblick das, was meinen Arbeitsalltag inzwischen am meisten ausmacht, also wirklich diese Basics, die wirklich im Hintergrund sind, also wie entsteht dieses Buch, wie vermarkte ich das Buch am besten, ganz unabhängig davon, ob es ein Printbuch oder ein digitales Buch ist, weil die Quelle ist dieselbe. Das ist etwas, was ich bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, was den Arbeitsalltag inzwischen sehr bestimmt.
Und so die Prozesse jetzt, ist es beim Karrieretag traditionell so, dass die Hälfte, die kommt, will Lektor werden oder hat das zumindest mal vor? Jetzt haben wir hier zufälligerweise eine Lektorin sitzen und da stellt man sich immer so vor, ja, dann die Lektorin, die arbeitet dann ganz eng mit dem Autor und dem Manuskript, vielleicht im Kaminzimmer und so. Wie dicht ist das denn an der Wahrheit?
Also die, hallo? Ja. Die enge Arbeit mit dem Autor ist natürlich gegeben, klar. Eine sehr enge Arbeit sogar, wenn man dann den lektorierten Text bespricht. Also zuerst bin ich eigentlich, ist eine eher einsame Arbeit, weil ich mit mir bin und mit mir und dem Text. Ich bin insofern da sehr analog unterwegs, weil ich mir die Texte ausdrucke. Das heißt, ich arbeite nicht am Computer, sondern drucke mir das aus, arbeite am Ausdruck und gehe dann mit dem Autor quasi die Korrekturen meines Ausdruckes irgendwie durch.
Wie sieht das Durchgehen aus? Also ihr habt es nicht beide ausgedruckt und dann sagst du, blätter mal auf Seite 5. Seid ihr da in einem Raum oder gibt es da irgendwie...
Wir sitzen nebeneinander. Und da es meine Korrekturen sind, die wir durchgehen, habe ich einen Ausdruck mit und wir gehen meine Fragen durch, die ich habe. Manche Autoren bestehen darauf, sogar jedes Komma zu besprechen. Also es dauert dann manchmal sogar 3 bis 5 Tage in etwa.
Mhm. Ja. Machen wir mal weiter. Wie sieht's denn bei dir aus? Wie hat sich denn vielleicht der Arbeits-, genau, einmal kräftig nach vorne ziehen. Wie hat sich der Arbeitsalltag für dich in den letzten Jahren verändert?
Der Arbeitsalltag hat sich ganz dramatisch verändert, seit ich angefangen habe, wobei ich ja immer digital gearbeitet habe und jetzt nur inzwischen schon ein paar Jahre, weil ich 98 angefangen habe, hat sich schon verändert. Und was sich wirklich bei uns extrem verändert hat, ist, ich bin bei Holzbrink ja für 4 Verlage in 4 Städten zuständig. Und wir sind also extrem dezentral. Und diese Dezentralität abbilden zu können, fordert sehr viel sozusagen Digitalisierung des Alltags wirklich hinein in die ganz normalen Büroprozesse. Das heißt, wir haben auch Mitarbeiter, die dann in Hamburg und in Köln und in Frankfurt sitzen. Und mit denen muss ich regelmäßig kommunizieren.
In München sitzt du, ne?
Bitte?
In München
sitzt du. Wir sitzen in München, genau. Und mit denen müssen wir natürlich regelmäßig kommunizieren. Wir sind deswegen für unsere Bürowelt komplett auf Google umgestiegen. Da gibt's Google for Works. Da kann man alles im Collaborative Workspace sozusagen in der Cloud erarbeiten. Da hat man seine Hangouts, mit denen man dann sofort schnell sich auch sehen kann, während man miteinander spricht und gemeinsam in den Dokument arbeitet. Also da hat sich schon sehr viel gerade verändert. Wir haben alles über Hangout quasi, wo ständig, also auch private Chatnachrichten natürlich die ganze Zeit rumgehen. Also mein Handy brummt die ganze Zeit hier. Da hat sich schon wirklich verdammt viel verändert und das ist ein Druck, der ja auch von den Mitarbeitern kommt. Also das Team, das ich habe, besteht, das Durchschnittsalter ist unter 30 und die Leute kommen und haben gewisse Vorstellungen, die bringen sozusagen ihre digitalisierte Welt ja schon mit. Und da kann ich gar nicht jetzt sagen, ja, also hier ist dein Röhrenmonitor, da hockst du dich mal hin und da ist dann das Telefon mit Wählscheibe. Das geht gar nicht. Also da gibt es gewisse Grundanforderungen an uns als Arbeitgeber dann auch, zu sagen, ich will meinen Arbeitsalltag so gestalten, wie ich will. Das geht dahin, dass die Arbeitszeit flexibel ist, dass die Leute einen Laptop haben und sagen, ich habe einfach Bock, jetzt irgendwie im Café lieber zu hocken und ins WLAN zu gehen. Sag ich, ja, dann machst du das halt. Ist ja okay, weil ich kann ja jederzeit mit dir kommunizieren. Also das, was wir im Privaten erleben, ist sozusagen auch eine Forderung, die diese Leute mitbringen, die ich auch erfüllen muss, weil im Moment die Situation die ist, dass wir jetzt nicht extrem viele Leute in der Verlagsbranche haben, die das Digitale sozusagen inhaliert haben und uns als Branchen-Dino, die wir ja sind, quasi mit unseren Produkten da wirklich gut nach vorne bringen können. Das heißt, ich brauche tatsächlich Leute, die den Verlag und die Verlagsgruppe digital von unten neu denken. Und da gibt es tatsächlich auch einen gewissen Mangel eigentlich am Markt, muss man sagen. Und deswegen verändert sich unser digitaler Alltag gerade ganz dramatisch immer wieder.
Ja, und wer wüsste das besser als Albrecht? Du berätst ja auch in Marketing-Sachen viele Verlage, ne? Auch Social Media, Kampagnen und noch vieles, vieles, vieles mehr. Und was wir vorhin erst gelernt haben, Albrecht ist studierter Techniksoziologe. Ja, also wenn hier oben irgendjemand befugt ist, irgendwas zu sagen, ja, von wegen, wir müssen das alles neu denken, dann ist es vielleicht Albrecht Mangler hier. Wie erlebst du das? Also wie viel digitales Know-how, also wie viel Nachhilfe brauchen denn die Verlage? Was ist schon da und kannst du da aufbauen oder staunen dich die Leute dann mit so, gucken die Bauklötze, wenn du erzählst?
Also der Technik... Noch näher, dann ziehe ich doch raus. Ich dachte, ich mache das jetzt so ohne... Ja, Moment. Also Techniksoziologie beschäftigt sich ja mit dem Verhältnis von Gesellschaft und Technik, weshalb ich auf deine Frage als studierter Techniksoziologe antworten muss, dass die Verlage natürlich ihren eigenen Umgang mit Technik auch beeinflussen. Das heißt, was wir machen, ist ja den Verlagen oder den Kunden zu helfen, ihre Technik für ihre Zwecke ideal einzusetzen. Das heißt dann nicht, dass das immer das ist, was wir halt am besten finden, sondern das, was dem Kunden im Zweifelsfall den größten Mehrwert bringt. Da hat mein Professor immer gesagt, wer das Problem hat, hat die Lösung. Also sprich, wir helfen dem Kunden selber eine Lösung zu finden für bestimmte Prozesse, was Michael meinte, die halt digitalisiert werden. Wobei, also wenn man einen Prozess digitalisiert, der handschriftliche Briefe beinhaltet, dann ist er halt hinterher digital, baue ich einen Roboter, der Briefe von Hand schreibt. Das ist vielleicht auch nicht das Sinnvolle. Also was wir versuchen, ist halt zu schauen, was gibt es für neue Herangehensweisen, wie kann man Sachen auch verändern und einfacher machen, weil ja die Maschinen arbeiten sollen und der Mensch soll denken.
Jetzt bewegen wir uns hier die ganze Zeit auf einem sehr abstrakten Niveau. Ne? Wir reden immer über das Digitale. Vielleicht kommen wir mal zu digitalen Produkten, dass man mal so konkret sieht, was denn gearbeitet wird, weil wenn man bei uns allen in die Büros kommt, ne, dann sieht man, wenn man Glück hat, auch ein paar Einzelbüros, ansonsten Coworking Spaces, wie das so schön heißt, mit ein paar Bildschirmen und Druckern und so weiter, aber wenn man sich die Produkte anguckt, was wir machen, wie, müssen wir vielleicht mal schauen, das heißt, der E-Book-Markt in Deutschland hat im Moment einen Anteil von so 5%. Wenn wir von digitalen Produkten in der Buchbranche reden, sind es vor allem E-Books. Und das soll ja aber mehr sein als jetzt reine Digitalableger vielleicht des Printbuchs. Na, also vielleicht reden wir mal drüber, wie hoch der E-Book-Anteil überhaupt bei euch in den Verlagen ist. Ja. So Pi mal Daumen.
Ja, also, ne? Pi mal Daumen, ja. Also zunächst mal muss man dazu sagen, dass das E-Book an sich ja die, sage ich jetzt mal, die mindeste Form eines digitalen Produktes ist. Also es ist ja eigentlich nur der Text halt in einer anderen Ausgabeform. Ob das jetzt als Print oder als E-Book ist, ist jetzt nicht sonderlich der große Quantensprung in der digitalen Produktentwicklung, würde ich sagen. Um den Markt zu verstehen, ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir auch gar nicht die Frage aufmachen, das hat Carmen vorhin schon mal gesagt, ist es jetzt nur E-Book oder ist es Buch, sondern die Frage aufmachen, wie kommt ein sozusagen erzählerischer Inhalt an seinen Leser? Kommt er über den digitalen Weg zum Leser oder kommt er über den klassischen Printweg zum Leser? Und wie sind überhaupt die Verknüpfungswege da zueinander? Und wenn man das ein bisschen sich analysiert, und es gibt jetzt gerade offizielle Zahlen, die in Amerika herausgefunden wurden, von einem Data Guy nennt sich der, der das so ein bisschen für den amerikanischen Markt ausgearbeitet hat, da ist man ganz schnell bei einem Anteil von 60% des Umsatzes von Verlagen und nicht nur von Verlagen, die komplett digital erwirtschaftet werden.
Über Online-Marketing ist da das
Zauberwort. Über Online-Verkauf, ne? Über Online-Marketing, über den digitalen Produktverkauf. Also da kommt E-Book dazu, da kommen die Bücher, die bei Amazon und Co. verkauft werden, dazu. Da kommen die Bücher dazu, die eben nicht von Verlagen produziert werden, sondern im Self-Publishing und im Indie-Publishing produziert werden. Also da kommt alles Mögliche zusammen. Wenn man es für Deutschland mal versuchen will zu schätzen, würde ich sagen, reden wir von einem Anteil, der nur digital erlöst wird, von 30-40%. Das E-Book selbst zu schätzen ist sehr schwierig, weil das E-Book wiederum ein sehr belletristisches Phänomen ist. Und im belletristischen Bereich hat es sicherlich Umsatzanteile von 20-25%, aber im Fach- oder Sachbuchbereichen dann vielleicht nur von 0-5%. Und daher kommt diese Mischform zustande, weswegen dieser Markt mit dieser GfK-Studie so schwer darstellbar ist. Die wichtige Realität ist aber, der digitale Kanal zum Kunden ist heute einer der wichtigsten, den wir überhaupt haben. Und den müssen wir perfekt bespielen können. Und dafür brauchen wir auch sozusagen den Nachwuchs, der das versteht und der uns helfen kann, herauszufinden, wie ich mit den Kunden interagieren kann, wo die Touchpoints sind und wie ich, egal ob das jetzt nur das Print ist oder das E-Book oder ein anderes Produkt, überhaupt an die Leute heranbringen kann.
Ja, jetzt, wenn wir von den Formaten, ich glaube, da wird ein Schwein vielleicht sein. Ne? Wenn wir von den Formaten mal angucken, ist ja auch so, dass sich die Produkte verändern. Von DTV weiß ich das, dass ihr da viel experimentiert. Das heißt, es ist dann nicht nur einfach nur das Buch 1:1. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie sich die Formate selbst ändern, was da so ein Beispiel wäre.
Ja, also natürlich, wir experimentieren eine ganze Menge. Wir experimentieren aber viel, viel weniger als Holzbrink, muss man auch mal sagen. Also die einzelnen Unterverlage von Holzbrink. Aber was man sich so, also die Basis, ja, also stellt euch vor, man hat ein Buch und man hat dann vielleicht dann auch irgendwann mal, wenn man es digitalisiert hat, ein E-Book. Das ist sozusagen die Stufe 1. Ist jetzt nicht großartig herausfordernd. Die einzige Herausforderung, die darin besteht, ist dann nochmal vom Autor die Genehmigung zu bekommen, dass man das überhaupt machen darf, dass man es vertreiben darf auf diversen Portalen in diverse Länder. Also das ist dann teilweise auch schon eine gewisse Herausforderung, dass man es auf Social Media, mit Social Media, Medien bewerben darf etc. Die zweite Stufe, die wir uns dann wirklich überlegt haben, weil wir waren zu dem anfangs noch auf einem Stand, da hatten wir einfach nur die Tatsache, wir haben Printbücher, wir haben E-Books. Es ist 1:1, ist jetzt nicht unbedingt sexy. Was machen wir denn jetzt damit? Und dann haben wir halt uns gesagt, gut, es gibt sehr viele Inhalte, die sind super, ja, aber sie sind halt leider schon so alt, dass sie jetzt in den Köpfen der Leser auch überhaupt nicht mehr auftauchen. Also haben wir angefangen, so erstmal ganz klein anzufangen, die mal mit einem neuen Cover zu versehen, ja, also dass die auf einmal wieder modern aussehen. Das ist im Print immer schwierig, da hat man noch Bestand und das liegt auf dem Lager und die verkaufen sich vielleicht noch mal 100 Mal im Jahr. Warum soll man denn da ein neues Cover machen? Im Digitalen kann man das alles viel schneller. Da kann man auch mal testen. Da kann man durchaus mal 2-3 unterschiedliche Cover machen. Einfach auch mal so ein bisschen auf den unterschiedlichsten Kanälen testen, welche Zielgruppe springt wo an. Das ist auch noch relativ easy möglich. Dann haben wir unsere Inhalte genommen und haben sie gesplittet, also sogenannte Sequels draus gemacht, weil wir auch gemerkt haben, es gibt Leser, die wirklich nur wenig Zeit haben, die wirklich in der U-Bahn oder irgendwie sowas sitzen im Zug und möchten wirklich in diesen 20-30 Minuten in der Lage sein, irgendetwas auch abzuschließen, damit sie dann auf der Rückfahrt nicht wieder sich überlegen müssen, wo habe ich denn aufgehört. Also haben wir die Inhalte gesplittet, haben Einzelteile draus gemacht. Natürlich um einiges günstiger, damit man da auch vielleicht nochmal neue Leser gewinnt und die auch wieder mit marktgerechteren Covern versehen. Dann sind wir dazu übergegangen, Titel, von denen wir wussten, dass sie als Serie sehr gut funktionieren, aber irgendwie nach dem dritten Teil die Leute dann doch so ein bisschen das Interesse daran verlieren. Da haben wir genau den anderen Weg genommen. Wir haben Bundles gemacht. Wir haben dann also gesagt, 3 in 1, dann hat so ein Ding halt mal 1200 Seiten, muss man sich dann auch durchkämpfen, aber hat dafür einen Sonderpreis und statt 24,95 zahlt man dann halt nur 9,95, wenn man das mal so runterbricht. Also das sind alles diese Möglichkeiten, die man machen kann mit bestehendem Material, ohne jetzt auch die Lektorate nochmal zusätzlich einbinden zu müssen, um zu sagen, jetzt hol doch nochmal irgendwie, mach doch nochmal E-Books Onlys, jetzt sprech doch nochmal mit deinem Autor, kann der nicht noch irgendwelche Kurzgeschichten oder was auch immer beisteuern. Wir haben sehr viele Anthologien bei DTV, also eine Sammlung von Kurzgeschichten, die lösen wir jetzt auch auf, müssen da mit jedem einzelnen Autor verhandeln, weil wir da natürlich auch nicht die digitalen Rechte haben. Also es ist sehr viel, hört sich in der Theorie immer sehr, sehr einfach an, aber in der Praxis ist es dann halt auch für die Kollegen in unterschiedlichsten Abteilungen dann doch immer so ein bisschen aufwendig, auf einmal den einen und denselben Inhalt nochmal anzufassen, nochmal neu zu verhandeln. Also das sind so die Sachen, die wir jetzt im Augenblick erstmal erstmal so machen, aber das ist die Basis. Also es gibt ja auch noch unheimlich viel mehr. Also wenn man da an Social Media denkt, wenn man da auch mal an Bewegtbild denkt, wenn man da an Ton denkt, also weil digital ist ja unheimlich viel, auch Filme sind digital. Oder auch einfach hier Snapchat, Snippets, was auch immer, es ist alles digital. Und wenn man sich überlegt, wir haben den Content, aber wir sind noch lange nicht so weit, dass wir mit dem, was wir haben, einfach auch alles das ausprobieren und auch das Potenzial, was wir eigentlich in der Hand haben, dass wir das nutzen.
So, jetzt würde mich einmal interessieren, Anita, passiert es vielleicht öfter? Ne, man sagt immer so, Lektoren werden immer mehr so Produktmanager und so, wie das ist so ein Schlagwort. Passiert es, dass Autoren dann zu dir kommen und sagen, ja, und da können wir hier auf Facebook, dann machen wir das und hier machen wir vielleicht, das splitten wir, dann machen wir das in dem Kanal noch anders, dann machen wir eine Serie draus. Also ist das, verändert sich für dein Empfinden irgendwie, was, dass die Autoren da auch mehr Ideen einbringen, die dich erstmal vor Probleme stellen vielleicht?
Also, dass die Autoren sich mehr einbringen, weiß ich gar nicht. Sie bringen sich natürlich insofern anders ein, weil wir einfach in einer digitalisierten Welt leben mittlerweile. Das heißt, die meisten Autoren haben eigene Facebook-Seiten, Twitter-Accounts, wollen dann auch meistens für ein Buch eine eigene Homepage, dass man das da nochmal mehr bewirbt. Was wir auch öfters machen, einfach in Zusammenarbeit mit Autoren, Marketingstrategien entwickeln, wie wir haben jetzt auch gemacht, wir hatten einen Thriller mit, ich glaube, 700 Seiten und wir haben dann mal probiert, dass wir einfach drei E-Books machen. Das Buch hat drei Teile, das heißt, wir haben jeden Teil innerhalb von, also das erste kam raus, zwei Wochen später Teil 2 und dann Teil 3 und das kam eigentlich wirklich wahnsinnig gut an bei den Lesern. Und wir haben zum Beispiel auch probiert, ein Kochbuch als E-Book rauszubringen, was bei Apple-Endgeräten, bei Tablets wahnsinnig gut funktioniert. Natürlich beim E-Reader mit Schwarz-Weiß etwas schwierig.
Mhm. Ja. Autorenmarketing ist vielleicht so ein Stichwort. Achso, wenn Fragen sind, ne, wenn irgendwas aufploppt, einfach melden. Ich habe hier, bin frei, ich habe kein Kabel, die anderen sind verkabelt. Autorenmarketing ist vielleicht ein schönes Stichwort. Ist das so ein Schlüsselerfolg? Wir haben schon gehört, dass generell Online-Marketing immer wichtiger wird, müssen die Autoren da auch mehr von Karren gespannt werden? Würdest du das empfehlen?
Wenn sie es wollen. Also nichts ist schlimmer, als wenn der Autor eine Facebook-Seite hat oder einen Blog und der letzte Eintrag ist vier Jahre alt. Also ich habe jetzt zum Beispiel für die Messe habe mir Seiten von Autoren von historischen Romanen angeschaut und die Seiten waren auf von technischer Seite gesehen ganz furchtbar, weil sie nicht auf dem mobilen Endgerät funktioniert haben und sie sahen halt auch im wahrsten Sinne des Wortes mittelalterlich aus, wenn man jetzt mal in Sachen Internet redet. Aber es war immer top aktuell. Die Lesereisentermine waren super gepflegt. Es gab immer so ein Gästebuch, was irgendwie auch lustig war. Das kenne ich noch aus den 90ern. Aber die Leute haben ins Gästebuch geschrieben und die Autoren haben geantwortet. Es gab einen FAQ-Bereich. Was mir besonders gefallen ist, eine Autorin hat Ritter gepostet, die ihre Freunde mit Motorsägen aus Baumstämmen gesägt haben, bei irgendeinem Mittelalter-Festival. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn die Autoren das aktuell halten, ist es, glaube ich, super. Was halt traurig ist, wenn die Autoren das dann nicht pflegen oder halt uninspirierte Sachen posten, also so klassisches Posting, guten Morgen,
fröhlichen Montag.
Ja, ich habe schon wieder eine Seite geschrieben. Oh, Gott sei Dank ist Wochenende. Also da, wo ist denn da der Mehrwert, der geboten wird? Also ich glaube, gerade bei Facebook, durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne ist bei mir halt unter 3 Sekunden, glaube ich, wenn ich mir den Newsfeed so anschaue. Wenn dann steht, Autor XY schreibt guten Morgen, dann sage ich, okay. Also deshalb mit Redaktionsplan, mit Sinn und Verstand und halt einen Mehrwert bieten, Lesereise ist zum Beispiel, oder auch Antworten, mit den Leuten in Dialog treten und das funktioniert auch sehr gut. Also wenn Sie ihn kennen, einen Autor, dem ich sehr gern folge, ist zum Beispiel der Veit Etzold, der wirklich sehr viel Privates einfach postet, mit meinem Schatz im Flugzeug. Es macht halt einfach Spaß. Also schaut mal rein, es ist wirklich richtig... richtig unterhaltsam, man lernt ihn kennen und er ist irgendwie auch dann nahbar und kommentiert auch in den Spalten. Also ich glaube, in dem Fall, auf deine Frage zurückbezogen, funktioniert es sehr gut.
Was vielleicht auch gut funktioniert, vielleicht interessiert euch ja, wie man denn überhaupt COO bei Holzbrink wird, wie man zu, also Online-Marketing Pläne schmiedet, wie man zu DTV Digital kommt. Vielleicht erzählt ihr mal kurzes über eure Lebensläufe, weil ihr seid ja nicht eines Morgens aufgewacht und habt gesagt, ach Mensch, ich will mal COO bei Holzbrink E-Publishing werden. Ja, vielleicht fangen wir links mal an, genau, so in gebotener Kürze, aber...
Ja, ja, ausgerechnet der längste Lebenslauf. Also natürlich nicht. Ne? Es gibt da in dem Sinn, ich hatte mal tatsächlich genau sowas schon mal in einem Vortrag gemacht und ich hatte einfach, um es als Bild sich vorzustellen, einen kleinen Irrgarten hingemalt, so ich quasi im Studium und ich, wo ich heute bin. Da gibt es keinen linearen Prozess. Das Einzige, was linear ist, ist immer nur die Leidenschaft gewesen, irgendwie diese Buchbranche in die digitale Zeit hereinzuholen. Also ich habe in den 90ern studiert und da kam gerade quasi diese digitale Idee so hoch und dann habe ich damals noch eine Proseminararbeit geschrieben. Das war das Bild der Perle bei den Gedichten von Johann Wolfgang von Goethe und dann musste man alle Gedichte von Goethe ja durchlesen, um zu sehen, wie das ist mit der Perle. Und dachte ich mir, wie blöd ist denn das? Also wäre es viel cooler, wenn ich einfach in ein Suchfeld was eingeben könnte, wo Perle ist, und dann habe ich alle Gedichte. Und das war wirklich so eine dämliche Arbeit, wo ich wochenlang saß und dachte, irgendwie ist es nicht so der Weg. Und dachte, da muss man doch irgendwie mal an einen anderen Weg herankommen. Und das ist sozusagen der rote Faden, den ich seitdem hatte, dass ich immer dachte, Mensch, da ist eine Riesenherausforderung. Wir sind quasi vor dieser digitalen Gutenbergschen Revolution, die stellt sehr, 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 sehr vieles in Frage. Also ich kann gerne noch erzählen, was alles, weil es ist wirklich eine dramatische Verwerfung, die da gerade passiert eigentlich. Und auf der anderen Seite funktionieren die Verlage irgendwie so linear vor sich hin, wie sie halt seit Hunderten von Jahren irgendwie so sich zwar immer an den Markt anpassend funktionieren. Das passt irgendwie nicht. Und dann habe ich halt angefangen, erstmal so quasi, ja, sehr logisch bei T-Online, Redakteur, ja, klar. Dann bin ich zur DTV gegangen, war dort 7 Jahre lang der Onliner, also damals 2000, ja, da muss man halt jemand haben, der macht irgendwie so eine Webseite oder irgend sowas. Und das war so ein Sonderstatus, weil da konnte ja keiner was damit anfangen. Dann konnte man eigentlich machen, was man wollte. Da habe ich dann auch Videos gemacht mit Rafik Shami oder so weiter. Also hat man tolle Sachen ausprobieren können. Ja, dann bin ich einfach abgeworben worden zu Langenscheid, um da im Fachverlag irgendwie mal ein Online-Wörterbuch zu machen, was wir ja dann doch nicht gemacht haben, weil man ja keine Online-Contents verschenken soll. Und dann hatte ich die Schnauze voll und bin zu Microsoft gegangen, weil ich gedacht habe, diese Buchbranche, die wird es nie kapieren. Und habe es aber dann gleich wieder bereut, weil ich dachte, naja, also eigentlich wollte ich ja immer diese Buchbranche da voranbringen. Und bin dann eben zu Holzbrink rübergekommen. Und da jetzt in der Situation zu sein, zu sagen, okay, jetzt haben wir es irgendwie so ein bisschen verstanden, wo wir eigentlich hinwollen und haben jetzt diese Abteilung gegründet. Also da gibt es keinen linearen Weg oder so. Das ist tatsächlich einfach der Wunsch, und der Traum, irgendwie da was gestalten zu wollen, und zwar digital und Verlag. Das war quasi das Verbindende bei mir.
Anita, wie sieht es bei dir aus? Was hast du studiert und wie bist du an dein Know-how, das du heute brauchst, so rangekommen?
Also was ich gleich mal übernehmen muss, den Wunsch und die Leidenschaft und den Traum, in dieser Branche was bewegen zu wollen oder einfach mit Büchern etwas zu tun und Bücher an den Leser zu bringen, das ist bei mir einfach auch gegeben, total. Sonst wäre man, glaube ich, auch ein bisschen falsch in dieser Branche. Und ich habe klassisch, unter Anführungszeichen, Germanistik studiert, wollte eigentlich ursprünglich immer ans Theater, war dort auch 2 Jahre lang als Dramaturgin tätig, habe aber gemerkt, das saugt mich irgendwie aus, weil man arbeitet noch mehr als in der Buchbranche. Und bin dann über ein Praktikum bei einem Literaturverlag, bei einem kleinen in Graz, zu der Buchbranche, zu dem Lektoratswesen gekommen und ja, also eigentlich über Praktikum letztlich, ja.
Gibt es irgendwelche Fortbildungen, wo du sagst, ohne Fortbildung, Lektorat 1, 2, 3 könnte ich heute nicht bestehen? Ja, was würdest du empfehlen, wenn jemand Lektor werden will, was er machen soll?
Also in Österreich gibt es sowas in diese Richtung leider gar nicht. In Deutschland Gott sei Dank mehr. Das Tolle, was ich an Deutschland finde, ist, dass man einfach ein Volo machen kann. Die Möglichkeit gibt es bei uns gar nicht. Bei uns gibt es nur 3-monatige Praktika, die zwar einen guten Einblick bieten, aber in Summe finde ich ein Volo einfach viel, viel besser, um wirklich herauszufinden, will ich ins Lektorat, will ich in den Vertrieb, will ich Presse oder Ähnliches. Und das muss man einfach, glaube ich, selbst ausprobieren und sich bemühen und dranbleiben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Also Augen auf und Volontariat haben wir
Ja, also jetzt muss ich mich mal outen. Ich habe nicht studiert. Also weder Germanistik noch irgendwas in der IT-Branche. Aber komischerweise bin ich immer in diesen Branchen gelandet. Ich habe ganz klassisch, ich habe Fremdsprachenkorrespondentin gelernt. Englisch, Französisch und Spanisch. Und habe mich dann gefragt, ja gut, was mache ich jetzt damit? Also die Verlagsbranche hat mich schon immer sehr interessiert. Auf der anderen Seite dachte ich, ich habe mich immer in Brüssel gesehen, da irgendwie bei der EU und Simultanübersetzerin, was auch immer. Also gut, wir sind jetzt hier in Leipzig und nicht in Brüssel. Aber was ich glaube, also was mein Weg so ein bisschen auszeichnet, dass ich gemerkt habe, das, was ich da im Augenblick mache, es reicht mir nicht. Und mir hat auch nie das Klassische gereicht. Ich wollte eigentlich immer was Neues lernen. Also ich bin nach der Ausbildung durch diverse, sagen wir mal, andere Zwischenstufen, Blockbuster Video, Home of Entertainment, die allererste Videothekenkette in Deutschland, die damals gesagt hat, sie ist eine Familienvideothek ohne Pornos und ohne Gewaltfilme. Die haben sich genau ein halbes Jahr lang gehalten in Deutschland. Aber da war ich unter anderem in der Marketingabteilung tätig. Ja, also ja, das war schwierig, aber war eigentlich naheliegend. Von dort bin ich zu Boston Consulting gekommen und habe da auf einem der Fälle für Bertelsmann gearbeitet. Und da war so der erste Kontakt mit Bertelsmann als Verlag. Bin dann auch schnell zu Bertelsmann gekommen und habe da diverse Stationen. Damals hieß es noch Verlagsgruppe Bertelsmann, Random House gab es noch überhaupt nicht. Habe im Lexikon Verlag gearbeitet, im Chronik Verlag gearbeitet, bei Bassermann, bei Südwest, bei Goldmann, im Bereich Special Marketing, im Bereich Industriegeschäft. Also immer das, muss man mal sagen, was die anderen nicht so wirklich wollten, weil es neu war, weil sie auch keinen Bock drauf hatten, jetzt auch mal ganz ehrlich, weil sie halt lieber in ihren festen, strukturierten Jobs bleiben wollten, wo man genau weiß, was einem am Ende des Tages auch erwartet. Das war bei mir nie so. Deswegen habe ich mich dann doch irgendwann noch dazu entschlossen, berufsbegleitend nochmal zu studieren, habe dann neben dem Job den Medienfachwirt digital gemacht, habe bei Random House gekündigt, bin zu Plan B gegangen und Michael, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ob du noch da warst, Plan B und DTV haben damals diesen kleinen Zeichentrickhansel für die Lexikothek zusammen gemacht. Also das war dann mit mein erstes digitales Projekt. Von dort aus Leitung Marketing und Vertrieb beim Knesebeck Verlag und von dort dann bei DTV gelandet. Und da war ich die Erste, als das Thema E-Book überhaupt mal zur Sprache kam, die gesagt hat, hey, finde ich geil, will ich machen. Und noch ohne überhaupt zu wissen, was das bedeutet, ob man da jetzt nur irgendwelche Verträge mit Amazon und Co. verhandeln muss oder ob es dann nachher auch wirklich in die Tiefe geht. Und inzwischen ist es so, dass ich das komplette Print, was ich wirklich 7 Jahre auch betreut habe, dass ich das alles abgegeben habe und jetzt wirklich nur noch digital unterwegs bin, nur noch meine digitalen Kunden, meine digitalen Projekte und da auch unheimlich viel in den Prozessen des Verlags eingebunden bin, weil das ist ja unheimlich wichtig. Also ich schaue jetzt einfach mal geradeaus, da ist ein Mensch, der auch schon mitgekriegt hat, wie die Prozesse laufen oder wie sie auch nicht laufen. Und da ist es unheimlich wichtig, dass man in den unterschiedlichsten Stationen und auch Abteilungen Leute sitzen hat, die sich dessen bewusst sind und die auch wirklich Lust darauf haben, genau daran etwas zu verändern, um den Verlag auch in die Zukunft zu bringen. Weil ich meine, das ist einfach das A und O. Und ob wir das jetzt Digitalisierung nennen oder ob wir das einfach Zukunft nennen, das ist eigentlich ist das Jacke wie Hose.
Das wäre ein tolles Schlusswort gewesen, wirklich. Aber noch sind wir nicht ganz am Ende. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Also Quereinstieg ist auch möglich und vor allem die Augen offen halten, wo rennt nicht jeder rein? Also vielleicht gibt es noch was außerhalb des Lektorats, Bereiche, die man so nicht so kennt, da sind die Chancen größer zu landen und die Fortbildung als Medienfachwirt am Media Campus nehme ich an, genau. In Frankfurt-Seckbach berufsbegleitend auch möglich, Fortbildungen auch gut. Und außer Technik, Soziologie, ja. Ich muss drauf rumreiten.
Ja, ist auch gut. Ich kann jetzt ergänzen noch zum Thema irgendwie Lebensläufe. Nachdem klar war, dass ich kein Feuerwehrmann werden will, habe ich gedacht, ja, ich kann die Geschichte auch anders erzählen, dann passt sie besser hierher. Also nach dem Studium habe ich voll lang nicht gewusst, was ich machen will, aber ich wusste Inhalt und Technik, das interessiert mich irgendwie. Dann habe ich online... Bitte, wolltest du? Ach, das war nur so ein Geräusch, Geistergeräusch, okay. Dann habe ich gedacht, Online-Redakteur, das wäre super, da ich schreibe doch so gern. Aber dann habe ich doch gedacht, wäre doch wieder nicht so super. Nachdem ich ein Praktikum dort gemacht habe, ich musste da Handys testen. Ja, war nicht so meins. Ja, und dann gab es ein Startup in München und die haben für Knesebeck, wo damals die Carmen war, ein Desktop-Bildband gemeint. Da habe ich gemeint, jawohl, Digitalisierung, Buchbranche, finde ich gut, Inhalt und Technik, genau, mit Jan-Arthus Bertrand, die Erde von oben. Aber war dann doch ein anderer Fotograf, haben wir dann anders gemacht. Aber war irgendwie auch das Gleiche, naja, ich saß dann im Büro und da entstand dann die Idee zu Bilandia. Wir haben gesagt, Online-Buchhandlung, das ist super, das machen wir jetzt. Und dann haben wir gemerkt, oh, da ist ja Amazon. Ja, dann, oh, da ist ja Facebook, das ist auch cool, da können wir Bücher verkaufen. Dann haben wir gemerkt, warum redet keiner mit uns, das ist doch so ein soziales Medium. Dann haben wir gemerkt, oh, die Leute reden mit uns, wenn wir wissen, wie wir sie ansprechen. Dann haben wir gemerkt, ah, jetzt wissen wir, wie sie ansprechen und jetzt kommen die Verlage zu uns und wollen wissen, wie wir es machen sollen, dass die Leute bei Facebook auch mit ihnen reden. Und dann haben wir gesagt, wenn wir ihnen das verraten, dann wollen wir Geld dafür. Aber da war ja noch die Buchhandlung. Dann haben wir gesagt, Buchhandlung muss weg. Wir machen jetzt Agenturgeschäft. Ja, und da sind wir seit 6 Jahren.
Also was wir hier, glaube ich, auf jeden Fall schon mitbekommen haben, ist diese tollen Karrieren, ne, und diese schönen Jobs und so, die fallen nicht vom Himmel, sondern das ist ganz viel Learning by Doing, auch ganz viel Leidenschaft, auch mal sich hier was zu trauen, von dem man eigentlich noch gar keine Ahnung hat, wie es dann konkret aussehen soll und könnte, und die Lösung ergibt sich dann so manchmal auch beim Tun, und es führt auch nicht jeder Weg so ins Ziel. Ne? Also so gerade im Digitalen gibt es dann doch so die ein oder andere Leiche im Keller. Ne? Es wurde ein paar Mal herzlich über eigene Projekte gelacht. Ich könnte das von meiner Arbeit als Redakteur auch bestätigen. Ja. Aber vielleicht gibt es zu den Lebensläufen, zu anderen Sachen hier Fragen von euch. Ja, was soll ich studieren? Oder wie war das nochmal bei Holzbrink? Was macht ihr überhaupt? Gibt es Fragen? Einmal nach links gucken, einmal nach rechts gucken. Wie heißt es schön bei Vereinen? Dies ist nicht der Fall. Ein Blick auf die Uhr. 8 Minuten hätten wir noch. Was würdet ihr denn empfehlen, ja, für eure Bereiche, wenn wir darauf nochmal eingehen? Was soll man studieren?
Was soll man studieren, ist eine schwierige Frage. Wir haben ja jetzt gesagt, es gibt eigentlich keine Ausbildung, die genau uns ermöglicht zu sagen, das ist jetzt die richtige, optimale Ausbildung. Diese Menschen brauche ich exakt so. Die sind für mich perfekt hergerichtet sozusagen. Was man aber braucht, ist für mich die wichtigste Offenheit, sich immer auf Neues einzulassen. Sich auch darauf einzulassen, dass es sich mit technischen Themen auseinandersetzt. Also von der Technik Angst zu haben, ist, glaube ich, keine gute gute Grundlage, um quasi in einem Digitalumfeld Themen gestalten zu wollen. Vor Zahlen, Analysen, Prozessen, Strukturen, neuen Denkmethoden Angst zu haben, ist keine gute Voraussetzung, um sich auf eine sozusagen digitale Karriere einzulassen, egal ob im Verlag oder woanders, ehrlicherweise. Also es geht eher um eine Denkhaltung, die man sich aneignet, als zu sagen, ich habe jetzt Buchwissenschaft studiert und bin dann optimal darauf vorbereitet, oder Germanistik oder IT-Dimensionen in irgendeiner Form oder Marketing bei BWL. Also ich habe ja auch bei Microsoft gearbeitet, in einem vollkommen anderen Umfeld im Marketing. Und haben sich genau diese Marketingmenschen aus der BWL ja beworben, die natürlich alle in der London School of Business und sonst wo waren und die bei den simpelsten Fragen eines Nicht-BWLers völlig auseinandergeklappt sind, wo ich sage, naja, ist ja ehrlicherweise auch wurscht, wenn du wenigstens die Bereitschaft mitbringst, ordentlich zu arbeiten und dich in unser Denkschema einzupassen, weil auch da ist es so, man muss sozusagen, der Arbeitgeber muss sich seine Leute schon ein bisschen formen und gestalten. Es geht also eher darum, sein Mindset sozusagen richtig herzurichten und das zu zeigen. Also wie kann ich aber sowas zeigen, wenn ich jetzt Buchwissenschaft studiere, dann macht es natürlich schon Spaß, wenn jemand mal dann auch noch zeigen kann, hey, ich habe noch eine Fortbildung gemacht und ich weiß, was Scrum ist oder sowas. Also eine Projektmanagement-Methodik im agilen Entwicklungsprozess. Da fange ich an aufzuhorchen. Das finde ich interessant, weil da gibt es was, wo man sagen kann, okay, der scheint irgendwie wirklich Interesse zu haben, oder diese Dame. Also Das ist das Wichtigste für mich.
Ja, wenn man sich so stellt. Oh ja, jetzt. Oh, es kommt. Ja, es kommt runter. Die erste Frage, deshalb. Nicht vergessen.
Was mir nicht so ganz klar ist, oder ich kann es selber nicht gut verstehen, warum tun sich Verlage so schwer oder generell große Firmen? Also man muss da gar nicht zu den Verlagen schauen, aber woran liegt es? Liegt es am Vorstand, der so 60 Jahre alt ist und digital als so einen Begriff sieht, ne? Oder ist es tatsächlich, sind es die Mitarbeiter, die schon seit 10 Jahren, unter 15 Jahren im Unternehmen sind? Und warum kann man die nicht einfach mitnehmen? Also warum kann man die nicht begeistern? Also das war ja früher auch in der analogen Arbeit, hat man Herausforderungen gemacht, die hat man nicht schon 10 Jahre so bewältigt, ne? Die mussten auch was lernen.
Ja, ich glaube, im Augenblick sind wir in einer Situation, da prallen Welten aufeinander. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Gründe. Und wenn ich mal so ein bisschen von unserem Verlag ausgehe, ja, da lag es mit Sicherheit auch an der Führungsstruktur. Also wenn man bedenkt, dass 2/3 der Führungsriege im letzten Jahr in Ruhestand gegangen ist. Also das ist mit Sicherheit einer der Gründe, weil es bringt nichts, wenn man in einer Ebene darunter immer sagt, wir müssen, wenn die darüber den Sinn auch nicht mehr wirklich verstehen wollen, weil es sie auch in dem Sinne nicht mehr viel angeht. Also aber da ist jetzt bei uns wirklich ein großer Ruck durch den Verlag gegangen. Wir haben hier auch teilweise mit Kollegen zu tun, die haben die Ausbildung schon in dem Verlag gemacht. Und die sind wir hatten jetzt Weihnachtsfeier im Dezember, die sind für 45 Jahre DTV-Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet worden. Und das sind Leute, die auf einmal ein neues Jobprofil bekommen. Also ich habe eine Kollegin, die hat sich bislang um unsere Atlanten gekümmert, ja. Also das und die hat das in kleinteiliger, die hat den Job angefangen, da hat die Sachen ausgeschnitten und aufgeklebt und kopiert. Und die Kollegin muss sich jetzt auf einmal mit Metadaten befassen und das macht die mit einer Begeisterung und die hat da so einen Spaß dran, sich die Bücher jetzt auch nochmal anzugucken und sich um die Verschlagwortung und sowas zu kümmern. Also es sind unterschiedliche Gründe, aber die Kollegen mitnehmen und auch Verständnis dafür haben, wenn sie einfach nicht so schnell sind oder wenn sie auch gar nicht verstehen, was ich will. Also auch mal so eine gemeinsame Sprache zu finden, das ist unheimlich wichtig. Und das ist ein Prozess und das dauert und die einen sind schneller, die anderen sind langsamer, aber man muss halt auch so eine gewisse Empathie dann haben, halt wirklich jeden mitzunehmen und natürlich auch, ich erwarte auch gar nicht von jedem, dass er diesen Weg mitgibt, weil dazu gibt es ja auch noch genug Jobs, die einfach so weiterlaufen können, wie sie waren in einer gewissen Struktur und es braucht aber auch Personen, die einfach bereit sind, mal rauszugehen, rauszuspringen und einfach mal was anderes zu machen. Und wenn man da eine gesunde Mischung hat, dann funktioniert's. Und dieses Thema Überalterung ist mit Sicherheit ein großes, aber es bringt auch nichts, wenn man nur junge Hüpfer da sitzen hat, weil die werden ja wieder von den Alten eingelernt. Und dann hast du es wieder, dann hast du jemanden, der da Interesse hat und dann sitzt er in einer ganz klaren, strukturierten Abteilung und der wird vielleicht mal eine halbe Stunde was über Digitalisierung erzählt und das war's dann wieder. Also es ist unheimlich vielschichtig, aber ich finde es schwierig zu sagen, die Verlage tun sich schwer, das ist im Augenblick einfach dieses allgemeine Umgehen mit dem Thema und wen man da auch gerade als Gegenüber hat.
Jetzt haben wir, wenn man sich mal so aktuelle Stellenausschreibungen von Verlagen anguckt, ne, dann ist da ja oft so eine ganze Latte von Sachen, die man können soll und sich auskennen soll und digitales Know-how spielt da so eine Schlüsselrolle. Jetzt hast du aber vorhin gesagt, ja, jeder kann vieles können, die Jungen heute eh. Es wird wahrscheinlich, würden wir alle zustimmen, auch von den Jungen heute viel eher erwartet, dass sie das können. Aber man muss vielleicht auch gar nicht alles können, sondern wenn man, ist es vielleicht besser, mit einer Sache aufzufallen, ne, die man richtig leidenschaftlich und wirklich persönlich so gerne macht. Aus eurer Erfahrung, ist das, also muss ich alles können oder langt es vielleicht, wenn ich so eine Marke für mich bin?
Also ich glaube, da hast du schon recht, dass man in einem Gebiet auch wirklich gut sein soll, das einen auszeichnet. Aber wie du vorhin angesprochen hast, Offenheit, offen sein für Neues, für neue Herausforderungen, die sich auch einfach bei einzelnen Projekten wirklich ergeben, das muss gegeben sein, weil jedes Buchprojekt hat andere Anforderungen. Und ich merke es jetzt bei mir, also ich, Lektorat klassisch, ich druck's wirklich noch aus, arbeite auch nicht ins Word-Dokument rein, sondern am Ausdruck. Trotzdem werde ich jetzt einen InDesign-Kurs bekommen und kriegen und freue mich sehr drauf, weil dann kann ich noch mehr machen, ich kann auch noch mehr. Und ich glaube, da einfach offen zu sein und zu sagen, ich habe mehrere Dinge, die ich dann kann. Zwar, ich habe mein Steckenpferd, aber ich kann mich auch noch in anderen Dingen aus. Ich bin jetzt auch bei uns seit Jänner für die E-Books zuständig. Das heißt, auch das wieder für mich eine neue Herausforderung. Ich muss mich jetzt auch noch einlernen, aber ich freue mich richtig drauf, weil ich dann noch mehr Know-how habe und die Branche auch einfach noch besser verstehe. Und das, glaube ich, ist schon sehr, sehr wichtig.
Wie sieht's bei dir aus?
Ja. Microsoft Office finde ich gut, wenn die Leute das können. Also Word öffnen, eine Formatvorlage verwenden, PowerPoint schon mal gesehen haben. Das hilft. Ich sage das, sie lachen oder ihr lacht, aber es ist nicht selbstverständlich. So Outlook muss man nicht verwenden, aber E-Mail oder Skype. Also das finde ich gut, wenn Leute das gerne machen. Ich finde es auch gut, wenn Leute auch Facebook oder Google oder sowas mal benutzen oder das gerne benutzen und halt auch mal bei Instagram vielleicht waren oder auch neugierig sind, was Neues auszuprobieren. Hört sich trivial an, aber es gibt sehr viele Social Media Manager, die mir sagen, privat nutze ich Facebook gar nicht, das finde ich schlecht. Aber ja, also macht mal was Cooles. Und das ist halt dann schwierig, finde ich. Also Neugier, ja, also halt gern neue Sachen ausprobieren, aber auch ein Word-Dokument erstellen, das macht die Zusammenarbeit einfacher.
Wo würdest du aufhorchen, wenn du eine Bewerbung kriegst, Online-Marketing, Social-Media-Marketing, und dann steht das drin? Was ist das für ein Ding, wo du denkst, wow, den ladest du sofort ein?
Ich habe bei LinkedIn ein Posting gesehen, da hat jemand in seine Bewerbung eine Wurst gelegt. Das war auf jeden Fall auffällig. Das würde mich neugierig machen. Kommt drauf an, wer es für eine Wurst es ist. Also vielleicht Hartwurst besser, weiß nicht, wie lange so ein Brief braucht. Bei E-Mail ist eine gemeine Antwort, gell? Ich finde, es hilft schon, wenn die Bewerbung so ist, dass man merkt, dass Leute Lust haben, bei uns anzufangen. Das hört sich auch trivial an, aber wie viele Bewerbungen bekomme ich für ein Volontariat, wo Praktikum drinsteht, wo dann drin steht, ich freue mich wieder mehr mit Printbüchern zu machen, wo ich dann denke, ja, also einfach eine Bewerbung, wo ich merke, da hat jemand mal zumindest 5 Minuten unsere Webseite angeschaut und vielleicht auch mal unsere Facebook-Seite und vielleicht auch mal sich damit beschäftigt, was wir so machen und sich dann hingesetzt und auch ein Anschreiben gemacht, das vielleicht nur zu 50% kopiert ist. Also das fällt schon auf. Es ist traurig, aber es fällt mir dann auf, ja.
Ich hätte vielleicht ein Beispiel. Was tatsächlich der Fall war, vor 2 Jahren hat sich jemand bei uns initiativ beworben, was immer ein bisschen schwierig ist, weil wenn man keine Stelle hat, ist natürlich immer traurig. Aber die Initiativbewerbung war mir aufgefallen, weil sie die einzige ist, die ich bis heute in dem ganzen Prozess, den ich an Bewerbungen bekomme, im EPUB-Format stattgefunden hat. Und EPUB-Format ist natürlich das technologische Format, in dem die E-Books stattfinden. Und es war bisher die einzige Dame, die auf die Idee kam, sich auf diese Weise zu bewerben und damit automatisch mir zeigt, dass sie sich mit den Themen auseinandersetzt und dass sie in der Lage ist, ein EPUB zu erstellen. Ist keine hohe Kunst, ehrlicherweise. Aber sie hat sich komplett abgehoben. Ich habe die natürlich sofort eingeladen und konnte sie auch sozusagen weiterentwickeln, auch wenn ich keine eigene Stelle hatte. Blöderweise ist sie jetzt beim anderen Verlag, das passt mir natürlich nicht. Aber das war was, wo ich sage, okay, da habe ich sofort reagiert. Also das so als Beispiel jetzt.
Also Fazit der Runde aus meiner Sicht, widersprecht mir, wenn ihr es nicht glaubt, digitales Know-how ist gut, wichtiger sind erwiesene Leidenschaft und die Bereitschaft, neue Sachen zu lernen. Ja? Okay, dann würde ich hier diese Runde schließen, wir sind 2 Minuten über die Zeit, es geht hier in einer Viertelstunde weiter mit Arbeit 4.0, wie werden wir arbeiten, und drüben im Fachforum 2 können wir was über den Beruf des Buchhändlers lernen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, sind vielleicht die ein oder anderen hier oben, vielleicht, ich verspreche es nicht, noch für Rückfragen da. Also vielen Dank fürs Zuhören und gerne dabei bleiben hier beim Karrieretag.
befördert. Ich war früher bei Hunden im Verlag. Ja, und da haben sie doch immer wieder mal Gespräche mit meiner damaligen Chefin, Monika Reuss. Und da kenne ich, so lange ist das schon her.
Ja, der ist ja gerne.
Ja, ja, Herr Hopper konnte sich nicht erinnern, aber ich schon.
Wie ist es nicht ein intensives Gespräch in den letzten Jahren?
Das ist kein Problem. Wir hätten hier einen Pieper mitbringen können.
Ja, das ist der hier, aber der funktioniert anscheinend nicht.
Darf ich das nicht ausprobieren? Ist schon klar. Ja,
genau.
Das kriegen wir hin. Nach rechts weiter? Nicht nach unten? Darf ich mal einmal probieren?
Geht auch. Ja, sie kennen sich besser aus, als ich sie.
Wie sind die schon dran? Die sind schon dran, oder? Nee, sind noch nicht dran.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.